Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei Radio Gloria. Durch die Sendung begleitet Sie Peter Galliker. Wir beginnen heute eine zweiteilige Vortragsreihe zum Thema «Das Turiner Grabtuch». Es ist eine Betrachtung der wissenschaftlichen Fakten. Wie bereits erwähnt, in zwei Teilen. Heute der erste Teil, eine historische Aspekte und eine Einführung in die Datierungsproblematik. Und dann nächste Woche zur selben Zeit Teil 2. Das sind die multidisziplinäre Betrachtungen der Abbildungsmerkmale. Dazu eingeladen als Referent haben wir Professor Dr. Ingenieur Wolfgang Rienecker. Das Turiner Grabtuch, eine Betrachtung der wissenschaftlichen Fakten. In der zweiteiligen Vortragsreihe wird zunächst die Odyssee des Turiner Grabtuches durch die Jahrhunderte aufgezeigt. Es werden einerseits die überlieferten Berichte über die frühen Aufenthaltsorte des Grabtuches betrachtet, ja und andererseits die gesicherte Rückverfolgung bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts vorgestellt. Die weiteren Schwerpunkte der Vortragsreihe bilden die Methoden und Probleme einer wissenschaftlich fundierten Altersbestimmung sowie die faszinierenden, vielschichtigen Wesensmerkmale der Grabtuchabbildungen. Professor Dr. Ingenieur Wolfgang Rienecker studierte an der Universität Erlangen-Nürnberg Ingenieurwissenschaften und Philosophie. Heute wohnt er in der Nähe, ganz in der Nähe von Radio Gloria, in der Schweiz, in Schwarzenberg und leitet das private Forschungsinstitut für multidisziplinäre Wissenschaft mit dem Namen In Honorem Divinae Sapientiae und übersetzt zu Ehren der göttlichen Weisheit. Professor Dr. Ingenieur Wolfgang Rienecker ist jetzt am Telefon zugeschaltet. Ein herzliches Grüezi, Herr Professor Rienecker. Wir freuen uns und sind jetzt gespannt auf Ihren Vortrag.
Ja, Herr Galliker, herzlichen Dank für Ihre Worte. Und nun möchte auch ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, begrüßen, dass wir wieder einmal ein kleines Wegstück durch die Zeit miteinander gehen und in 50 oder 55 Minuten die spannende Reise an der einen oder anderen Stelle nachvollziehen, die ein ganz besonderes Leinentuch in langer Zeit durchgeführt hat, nämlich dieses heute als das Grabtuch von Turin bekannte Tuch, nicht ein Objekt, das 1,1 Meter Breite hat und eine Länge von 4,36 Meter, aus einem Leinenmaterial gewebt, das, wie wir später sehen, auch schon wieder ganz besondere Eigenschaften hat. Und dieses Leinentuch hat nun wahrlich, wie Herr Galliker schon sagte, eine Odyssee hinter sich. Nach den ersten dokumentierten Aufenthaltsorten in Frankreich kam es dann nach vielen Wirrnissen tatsächlich an seinen heutigen Ort, nämlich am 14. September im Jahre 1578 wurde es in die Kathedrale von Turin überführt und beschäftigt nun insbesondere in den letzten 120 Jahren viele Wissenschaftler aus einem weit verzweigten Gebiet unterschiedlicher Disziplinen. Ich komme nachher gleich darauf zurück. Und in den vielen Jahren vorher bewegte es viele Gläubige, die dieses Bild verehrten, besuchten und darin für ihr Leben eine besondere Verbindung zur himmlischen Welt suchten. Nun, wie immer in unserer Welt, wenn Dinge in Verbindung stehen mit dem göttlichen Sein, dann tauchen viele, viele Kritiker auf und Fakten werden oft zerredet, Dinge werden erfunden, anderes wird still und leise weggenommen, Irrtümer werden verbreitet und die Wahrheit allzu oft gebeugt. Und das ist auch schon wieder eine lange Geschichte bei diesem Grabtuch von Turin. Nun, ich möchte zunächst eine kleine Retrospektive erwähnen, nämlich in den Sendungen über das Gnadenbild von Guadeloupe hatte ich ja aufgezeigt, dass eine einzigartige Situation vorliegt, Nämlich dieses von allen wissenschaftlichen Disziplinen, die wir heute zur Verfügung haben, eindeutig als nicht natürlich erklärbares Bild, diese besondere Abbildung in Guadeloupe nimmt diese herausragende Sonderstellung ein, weil man aus allen Betrachtungen, aus werkstoffwissenschaftlichen, aus fototechnischen, physikalischen, chemischen, geometrischen, immer nur feststellt, es gibt keine Erklärung, wie Menschen so etwas hätten tun können, weder damals noch heute. Und deshalb habe ich so vehement, wie auch eben gerade betont, dieses Gnadenbild von Guadeloupe nimmt eine Sonderstellung ein. Es ist auf eine übernatürliche Weise in unsere Welt gekommen. Und diese Übernatürlichkeit ist so vielschichtig, dass es eigentlich auffällt, dass man für diese Situation nirgends eine ernstzunehmende oder auch sogar nur oberflächliche Kritik findet. Nicht, das ist eine bezeichnende Situation. Normalerweise wird ja zu allem und jedem geschrieben und es melden sich Leute, die Erklärungen haben, wie etwas ja ganz selbstverständlich aus der Sicht menschlichen Denkens heraus erklärt werden kann. Und das ist eben im Bild von Guadeloupe nicht der Fall. Die Kritiker schweigen, nicht? Man liest keine ernstzunehmenden Fachberichte, es gibt keine Fernsehsendungen darüber, wie zum Grabtuch von Durin. Und das ist schon ein besonderes Zeichen. Niemand kann etwas Ernsthaftes entgegenbringen. Und ich erwähne dies, weil in vielen wissenschaftlichen Fachbereichen gilt Ähnliches für das Grabtuch von Durin. Es ist auch so eine spannende Reise durch Multidisziplinarität. Aber im Gegensatz zu Guadeloupe sind eben Faktoren vorhanden, die sich nicht so eindeutig beweisen lassen. Man kann viele Aspekte, wie wir sehen werden, sehr fundiert aufzeigen, aber den Strich darunter ziehen und sagen, das heißt, wir können eindeutig zu 100% sagen, niemand auf der Erde kann erklären, wie das geschehen ist. Das kann man zu Teilbereichen beim Turiner Grabtuch, aber eben nicht vollständig. Und deshalb ist die Reihenfolge dieser besonderen Objekte, die wir in unserer Welt haben dürfen, nicht als himmlische Gnadensituation, an erster Stelle dieses Bild von Guadeloupe und im Zusammenhang mit der Vielfalt von Untersuchungen kann ich gut und gerne eben an den zweiten Platz das Turiner Grabtuch nennen. Also das schmälert es in keiner Weise. Ich wollte nur noch einmal diese herausragende Rolle in Guadeloupe benennen. Und was die Multidisziplinarität betrifft, ist auch das Turiner Grabtuch ein Beispiel, wie wichtig und wie bedeutend die Beschäftigung mit multidisziplinärer Forschung ist. Denn eine einzelne Disziplin kann kaum irgendeinen tiefgründigen Beitrag leisten, der die Gesamtsituation beschreibt. Man benötigt jede Menge Chemie, Biologie, natürlich Geschichtswissenschaft und Archäologie, gerade eben was diese Odyssee durch die Aufenthaltsländer betrifft, dann Physik zur Erklärung von optischen und abbildungsspezifischen Kriterien betrifft, jede Menge Mathematik, um Berechnungen anzustellen, wie diese Bildelemente zu deuten sind, Ingenieurwissenschaften, um die Geräte überhaupt aufbauen zu können und zu betreiben, mit denen diese Untersuchungen durchgeführt werden, und Medizin zur Erklärung der anatomischen Sachverhalte und andere Teildisziplinen, die jetzt in einer zugeordneten Bedeutung sind und nicht ganz so im Vordergrund. Wir sehen daran, diese ganzheitliche Sicht auf eine Problemstellung erfordert auch hier das Zusammenbringen, die Synthese von Wissensgebieten. Und das ist ja der Kernpunkt der Beschäftigung hier in diesem kleinen privaten Forschungsinstitut für multidisziplinäre Wissenschaft Aspekte zu betrachten, die nur aus einer ganzheitlichen Schau, so gut es eben geht, die ist nicht immer zu 100% möglich, aber eben bestmöglich, Verknüpfungen unter den einzelnen Wissensbereichen herzustellen und daraus eine bessere Deutung zu erreichen, als es eben jeder wissenschaftliche Bereich für sich alleine tun könnte. Das führt wieder auf diesen schönen Begriff der Synergie, dass man aus einer ganzheitlichen Betrachtung heraus mehr Ergebnisse erreicht, als die Summe aller Teildisziplinen jeweils für sich betrachtet und am Schluss addiert. Und so ist das eben beim Grabtuch von Turin in einer ganz bezeichnenden Weise. Nun hatte ich ursprünglich geplant, heute so eine Revue und Retrospektive durch die verschiedenen Stationen zu machen und habe aber bei der näheren Zusammenstellung der Unterlagen gesehen, es ist wohl eine Stufe spannender, zunächst einmal schon Aspekte zu betrachten, die die Übernatürlichkeit auch im Falle des Turiner Grabtuches verdeutlichen. Wie gesagt, beweisbar sind Teilaspekte, aber im Moment nicht das Ganze, was nicht ausschließt, dass in einigen Jahren durch weitere Untersuchungen sehr wohl noch vertiefende Zusammenhänge möglich werden. Aber ich würde nun gerne den Abriss der einzelnen Aufenthaltsorte lieber im zweiten Teil in einem kleinen Block betrachten, um sie nicht zu lange, in Anführungszeichen gesagt, auf die Folter zu spannen, was denn nun aus einer multidisziplinären Forschungssicht so im Vordergrund steht. Denn einige Dinge sind eben verknüpft dann mit den Aufenthaltsorten und deshalb habe ich die Reihenfolge ein klein wenig angepasst an die Bedeutung der einzelnen Geschehnisse. Und nun kann man so bestimmte Kategorien bilden. Man kann eben sagen, es gibt zum einen den wichtigen Aspekt der Altersbestimmung. Wie alt ist denn nun eigentlich dieses Grundgewebe? Wie alt sind eventuell darauf enthaltene Verfärbungen? Es gibt ja dann in der nächsten Stufe eine Fülle von Ergebnissen, die eben aus diesen Altersfragen heraus wieder Zusammenhänge aus medizinischer, pflanzenkundlicher und eben werkstoffspezifischer Sicht ableiten. Und in der Folge sind dann historische Aspekte umso deutlicher. Das verdeutlicht eben auch noch einmal, warum ich den geschichtlichen Aspekt jetzt ein wenig verändert habe. Die Altersbestimmungsproblematik geht weit zurück. Sie konnte erst aufgegriffen werden in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, als überhaupt erste Methoden verfügbar wurden, um von Materialien einen Blick auf das Alter werfen zu können. Das ist nicht ganz einfach bis zum heutigen Tag. Oft wird in der Presse dargestellt, als sei das so eine leichte Sache. Man findet irgendwo ein kleines Teil, die Scherbe eines Kruges, und dann weiß man ein paar Stunden später, aus welchem Zeitbereich das stammt. Also so einfach, wie das oft Journalisten darstellen, ist es nun in der Tat nicht. Und insbesondere gibt es auch sehr, sehr viele Störfaktoren. Ganz zu schweigen von der besonderen Altersproblematik beim Turiner Grabtuch, die wir nachher noch detailliert betrachten. Wenn man diesen Altersaspekt einigermaßen durchdacht hat, dann kommen aber noch sehr viel darüberliegende und ich denke sogar weitaus spannendere Aspekte hinzu, nämlich die ganze Physik des Bildes und die dazugehörige mathematische Struktur, die eigentlich in diesen Bildelementen des Turiner Grabtuchs liegen. Und Sie werden sehen, das lässt viele Schlüsse zu, und zwar insbesondere solche, die in der Tat auf übernatürliche Vorgänge hinweisen, ungeachtet jetzt, ob man bestimmte Bereiche des Buches auf das erste Jahrhundert oder auf das 14. einordnen würde, das verschwindet sogar dahinter. Nicht diese anderen Elemente wissenschaftlicher Details haben eine so große Gewichtung, dass man viel leichter nachher nach Irrtümern suchen kann oder manchmal auch gezielten Manipulationen natürlich, die unter Umständen in solchen Untersuchungen stecken können. Aber das alles verliert etwas an Bedeutung. Auch der historische Ablauf, an welchem Ort nun so ein Objekt gelagert war und was da alles für Einflüsse waren, nicht, verliert Gewicht im Zusammenhang einer tiefgründigen physikalischen Betrachtung. Und das möchte ich eben heute schon einmal aufzeigen, wenngleich eben einige Details und Konsequenzen daraus dann dem zweiten Teil auch noch vorbehalten sein müssen, um die Zeit nicht aus dem Rahmen zu bringen. Nun, ein kleiner Blick auf diese Altersbestimmungsfragestellungen, was man ja immer sofort hört bei allen Dingen, die mit unserer Welt heute zu tun haben und was nicht gerade direkt schon ein Altersschild, sozusagen ein Verfallsdatum auf sich trägt. Wenn so ein Etikett nicht da ist, dann wird ja sofort gesagt, also, dann untersuchen wir das, und üblicherweise finden Sie dann in der Presse immer den Hinweis auf die sogenannte Radiokarbon-Methode. Diese Verfahrensweise stammt aus chemischen Untersuchungen, die in der Zeit so zwischen 1935 und 1945 erfolgten. Es gab verschiedene Arbeitsgruppen zu dieser Zeit, die sich mit den Fragen von Altersbestimmungen sehr intensiv beschäftigten. Und eine Gruppe arbeitete unter der Leitung von Willard Frank Libby. Frank Libby ist nachher in die Geschichte eingegangen als der Erfinder dieser Radiokohlenstoffdatierungsmethode, die man kurz einfach C14 nennt. Er erhielt dafür 1960 den Nobelpreis für Chemie und hat in der Tat eine faszinierende Konfiguration geschaffen, aus Teilentdeckungen ein Modell entwickelt, das wirklich für viele vorkommende Stoffe eine ordentliche Einschätzung ihres Alters gestattet, aber wie so oft in der Physik und überhaupt in den Naturwissenschaften und hier in der Chemie, nur dann, wenn eben Voraussetzungen entweder genau bekannt sind oder eben sie umrechenbar sind auf ihre eventuellen Störeinflüsse. Aber das hat mit der Methode selbst nun erst einmal nicht im Vordergrund etwas zu tun. Diese Radiokarbon-Methode, die ja ihren Namen vom lateinischen Wort carbo, nicht für Kohle, erhalten hat, basiert auf der Tatsache, dass es in unserer ansonsten aus stabilen Atomen aufgebauten Welt auch Sonderfälle gibt, nämlich Atome, die zerfallen, die also nicht stabil erhalten bleiben, die sich immer weiter abbauen aus dem Verlust von Teilchen, die in diesem Zerfallsprozess sich in Strahlung nach außen begeben. Und diese Strahlung ist meistens auch gefährlich, nicht? Sie ist Hochenergiestrahlung, wie eben bei den berühmten Uranatomen. Solche Bausteine werden ja Isotope genannt. Und man kann nun untersuchen mit modernen Zähltechniken, wie viele Teilchen pro Zeiteinheit, also hochschnelle Elementarteilchen, so ein Atom verlässt. Und wenn man das sehr ordentlich zählen kann, dann hat man gewissermaßen eine Marke auf einer Zeitskala, denn die Zerfallsprozesse solcher radioaktiver Atome gehorcht nicht etwa dem Chaos, könnte man ja jetzt wieder schmunzelnd sagen, wenn doch die ganze Welt aus dem Zufall und dem Chaos entstanden sein soll, dann könnte es ja sein, dass diese Atome auch nach einem chaotischen Gesetz, sprich eigentlich gar keinem, oder eben einem, das höchstens durch Unordnung beschrieben wird, geschieht, aber das ist nicht der Fall, sondern es gibt dazu streng mathematische Gesetze, wie diese Radioaktivität in der Materie wirkt. Und aufgrund dieser Gesetzmäßigkeiten lässt sich nun aus der Kenntnis des momentanen Zerfallszustandes rückrechnen, wie viel von dieser Materie zu welcher Zeit da gewesen sein muss. Und da die Quote oder die Rate an Strahlung eben eine bestimmte Kurve annimmt, könnte man nun grafisch oder rechentechnisch bestimmen, in welchem Alterszeitraum nun dieses Material entstanden sein muss. Und das hängt eben mit der sogenannten Halbwertszeit zusammen. Das ist bei den Kohlenstoffatomen, die diese Eigenschaft aufweisen, eine Halbwertszeit von 5730 Jahren. Das klingt so ganz genau, aber hat eine gewisse Unschärfe, die man heute auf plus minus 40 Jahre bestimmen konnte. Das ist im Laufe der Jahre etwas verfeinert worden. Aber man kann eben sagen, wenn man eine bestimmte Menge dieses zerfallenden Atoms hat, also man hat ein Stückchen Materieaufbau, dann weiß man, nach 5730 Jahren, plus minus 40 Jahren, ist die Hälfte zerstrahlt. Und diese Halbwertszeit hilft dann mit in der Gesamtformel die Bestimmung des Zeitpunktes zu beschreiben, an dem man sich gerade befindet, und natürlich den Zeitpunkt, bei dem jetzt Materialien damit aufgebaut wurden. Und so wurde das auch mit dem Grabtuch von Durin angepackt. Natürlich erst, als man diese Verfahren hatte, das ist ausgelöst worden durch diesen Nobelpreis für Chemie 1960, wie schon erwähnt. Und dies löste dann auch bei den kirchlichen Stellen eben das Interesse aus. Und man hat im Laufe der Jahre verschiedene Überlegungen angestellt, die sich lange hinzogen. Aber dann im Jahre 1988 wurden drei Laboratorien beauftragt, sich mit diesem Grabtuch zu beschäftigen. Natürlich konnte man dann nicht auch aus Sicherheitsgründen das ganze Grabtuch der Reihe nach in Labors bringen, sondern man hat sich einer an und für sich ungewöhnlichen und auch heiklen Methode bedient. Es wurden nämlich drei Stücke an Labors verteilt. Dazu wurde vom Grabtuch am unteren Rand ein etwa 7 cm langes und 1 cm breites Stück abgeschnitten. Dies eben in drei Teile zerteilt und an ein Labor in Zürich, eines in Oxford und eines nach Amerika, nach Arizona, in die Stadt Tucson geschickt. Das sind drei Standorte angesehener Labors, in denen diese bis in das Jahr 1988 routiniert fortentwickelte Altersbestimmungsmethoden oder die Methode selbst praktiziert wurde und die Leute Erfahrungen damit hatten. Und dann sind, weil das ja nun nicht so schnell geht, wie ich eingangs schon sagte, einige Monate vergangen, nicht nur Wochen. Und am 13. Oktober 1988 hat dann Kardinal Balestrero in Turin, nachdem er über die Ergebnisse aus einer gemeinschaftlichen Pressekonferenz dieser drei Laboratorien informiert war, nun die Öffentlichkeit aus kirchlicher Sicht über den Ergebnisstand informiert. Und dieses Ergebnis klang erst einmal sehr ernüchternd. Es wurde damals dann in relativ knapper Form gesagt, also wir können sagen, diese untersuchten Gewebeproben zeigen auf, und dann hat man eben sogar eingefügt, dass mit Sicherheit das Grabtuch aus der Zeit zwischen dem Jahr 1260 und 1390 stamme. Nicht? Das war diese zusammengefasste, relativ knappe Erklärung, die in der Pressekonferenz am 13. Oktober 1988 von den Leitern der drei Forschungsgruppen gemeinsam gegeben worden war und die auch der Kardinal dann aufgrund der ihm übermittelten Daten so weitergab. Viele Menschen waren darüber entsetzt, andere haben sich gefreut, nicht, dass er nun eine Sache, die über so viele Jahrhunderte von vielen Gläubigen bewundert und verehrt worden war, nun endlich aus der rationalen Wissenschaft ad absurdum geführt sei. Oder diese Leute haben natürlich im Indikativ gesprochen, es ist ad absurdum geführt. Und man kann nun aus der Rückschau dieser vergangenen Jahre seit 1988 sagen, das ist keineswegs der Fall, ganz im Gegenteil. Es sind viele, viele neue Aspekte hinzugekommen, die wir auch alle betrachten, die dieses Ergebnis nicht nur relativieren, sondern als mit hoher Vorsicht zu sehen beschreiben. Und einer der Punkte, der nun die Proben selber betrifft, liegt schon darin, dass ja das ganze Grabtuch sehr, sehr oft Reparaturen erforderte. Viele Ordensfrauen haben daran über die Jahrhunderte gearbeitet. Wir sehen das dann in dem kleinen Abriss in der nächsten Woche, was da alles so geschehen ist. Und es gab ja eine Brandkatastrophe, es gab einmal darauf gefallene Lichtspuren, also eben Kohlepartikel von Kerzen und eben umgestürzte Kerzen, die dann kleinere Brandflecken verursacht haben. Also für sich eben viele Dinge, aber eben insbesondere das Problem, dass diese Proben, diese drei Stücke dieses unteren Randes, gerade aus einem Bereich genommen wurden, die man damals schon, aber auch jetzt heute mit näheren Untersuchungen eindeutig als Reparaturbereiche identifizieren konnte. Und so gesehen relativiert sich das Ergebnis sofort. Denn wir werden sehen, es gibt sehr spannende botanische Aspekte, die eben aufzeigen, es kann gar nicht sein, dass dieses Tuch in Frankreich hergestellt wurde. Und es kann auch nicht sein, dass es an seinen Aufenthaltsorten in Frankreich und Italien all die Stoffe aufgenommen hat, die man heute mit modernen Methoden der Massenuntersuchungen darin finden kann. Die sogenannte Massenspektroskopie gestattet ja ein fast atomares Bild, also zumindest ein molekulares Bild über Stoffe, die in Masseteilchen enthalten sind. Wenn man heute irgendwie ein paar Moleküle von einem Stoff hat, dann kann man auch untersuchen, woraus diese Moleküle bestehen, also aus welchen Grundsubstanzen. Und man findet eben andere Moleküle in einem größeren Stückchen Materie, die vielleicht mit Pflanzen in Verbindung stehen oder mit bestimmten Gebieten. Und das muss man im Gesamtzusammenhang sehen. Das kann eben nicht nur auf kleine Aspekte, die aus einem winzig kleinen Stoffstückchen entnommen sind, zurückgeführt werden. Und so müssen wir nun die weitere Reise genau in diesem Sinn fortsetzen. Nicht? Wir müssen eben schauen, wie sieht der Gesamtzusammenhang aus. Und das wollen wir nun in den verbleibenden weiteren Minuten miteinander tun. Bevor ich noch einige Hinweise gebe eben zu den Untersuchungen im Einzelnen, was in den drei genannten Labors geschah, kommt eben ein ganz wichtiger Punkt hinzu, nämlich im Laufe der Jahre haben sich immer wieder Wissenschaftler aus verschiedenen Fachgebieten mit dieser ganzen Thematik beschäftigt. Und das geschah dann auch und erfreulicherweise wieder einmal aus der Schweiz im November 1973. Nämlich in diesem Jahr hat der Zürcher Naturwissenschaftler und Kriminologe Dr. Max Frey sich mit der Oberfläche des Turiner Grabtuches beschäftigt und hat untersucht, welche Stoffe eigentlich nun bei Probenentnahmen darin zu sehen sind. Das liegt an der interessanten Fortentwicklung der ganzen Kriminalistik, die ja nun oft auch solche Fragestellungen bei schwierigen Fällen hat. Und der Dr. Max Frey fand ganz erstaunliche Dinge. Er sah nämlich, dass eine Fülle von Pollen im Gewebe vorhanden war und hat natürlich sofort die entscheidende Frage gestellt: Was sind das nun für Blütensubstanzen? Sind das denn Stoffe, die eindeutig einem Gebiet zugeordnet werden können? Dr. Frey hat sehr intensiv daran gearbeitet, über viele Jahre hinweg. Er hat Forschungsreisen unternommen, war eben an den Aufenthaltsorten, die dokumentiert sind, also jetzt natürlich in Turin und in den Standorten dieser Odyssee durch Frankreich, und fand dann insgesamt aus einer Verteilung von 58 Pflanzenarten, dass ja nur ein relativ kleiner Teil den Standorten, die dokumentiert sind, also Frankreich und Italien, zugeordnet werden kann. Und das stimmt natürlich sehr nachdenklich, denn wenn man 58 Pflanzenarten entdeckt und davon nur 17 den Orten in Frankreich und Italien zugeordnet werden können, dann stellt sich ja die Frage, ja, wo kommen denn die anderen Pflanzen dann vor? Wie kommen sie denn als Pollen in diese Mikrostruktur des Tuches? Und Dr. Frey hat mit sehr viel persönlicher Initiative, man kann sagen etwa über 10 Jahre, ein ganzes Jahrzehnt lang an Laborarbeit und Reisen, dies alles weiter verfolgt und hat Reisen in den Nahen Osten unternommen, hat eben auch die historischen Quellen untersucht, die zwar nicht jetzt geschichtswissenschaftlich eindeutig, aber eben doch mit vielen Berichten aus Klöstern und Aufzeichnungen der Kirche versucht, die möglichen Standorte aufzusuchen und stellte dann etwas sehr, sehr Interessantes fest, nämlich etwa 44 dieser 58 Pollenarten stimmen überein mit der Pflanzenflora im Gebiet um Jerusalem. Sie kommen dort in ihrer Ganzheit vor. Nicht nur mal nur eines oder ein paar, sondern eben 44 Pflanzenarten mit kriminalistischen, heute würde man sagen mit forensischen Methoden untersucht, weisen auf das Gebiet um Jerusalem hin mit charakteristischen Pollenmolekülen, die, und das zeigt er in seinen Untersuchungen immer wieder auf, die eindeutig nicht in Frankreich und in Italien gefunden werden und die auch dort nicht gewesen sein können. Denn die Botanik hat ein sehr genaues Bild über die Ausbreitung der Pflanzen. Man kann also nicht nur mit Vermutungen, sondern mit klaren Fakten die einzelnen Jahrhunderte in den verschiedenen Gebieten durchwandern und findet dann den Zusammenhang in den Pflanzenarten. Und dieses Ergebnis zeigt uns sofort auf, die Altersbestimmungsmethodik, die ja in der Presse ja regelrecht gefeiert worden war, ist zu relativieren. Nicht, da stimmt etwas nicht. Das muss nicht. Das liegt natürlich nicht an den Laboratorien. Die Untersuchungen, die dort gemacht worden sind, sind eindeutig protokolliert und die Gewebestoffe, die man zur Verfügung stellte, haben ganz bestimmt diesen C14-Kohlenstoffanteil wie dokumentiert. Aber welches Gewebe ist es? Ist es ein Gewebe, das tatsächlich im 14. Jahrhundert dort zu Reparaturzwecken eingefügt worden war? Oder wie sind die Zusammenhänge? Man sieht daran, auch die journalistischen Berichte darüber waren sehr leichtfertig. Niemand hat damals als die Ergebnisse vorgestellt wurden, rückgefragt, nicht, wie ist das eigentlich mit den Gewebearten, aus welchen Bereichen sind sie entnommen worden, ist denn sichergestellt, dass es sich um das ursprüngliche Leinenmaterial handelt. Und man hat erst in den letzten Jahren dann immer mit Berechtigungen durch die Kirche dann weitere Untersuchungen angestellt und auch werkstoffwissenschaftliche Details entnehmen können, die eben zeigen, in der Tat, der untere Bereich ist repariert worden in einer sehr genauen Weise. Man hat auf alles geachtet, mit aller Kunst der Nähtechnik sind dort einzelne Flecken eingearbeitet. Und so wäre es natürlich an der Zeit, dass man eigentlich diese Radiokarbonmethode noch einmal neu auflegt. Aus nachvollziehbaren Gründen hat natürlich die Kirche das nicht so leicht bisher veranlasst, denn man kann ja nicht einfach aus so einer wertvollen Struktur noch einmal Stücke herausschneiden und das ganze Grabtuch durch die Welt transportieren, ist auch eine heikle Sache. Da nützen ja nichts, wenn man bei Lloyd in London eine hohe Versicherung abschließt, wenn dann ein Schaden entstanden ist, dann nützt die Versicherungssumme nichts, denn hier geht es ja um einen sehr, sehr hohen immateriellen Wert. Und deshalb waren die Untersuchungen von Dr. Frey von so großer Bedeutung, denn jetzt kann man gezielt sagen, wohin müssen wir noch schauen, an welcher Stelle kann denn weitere Informationen hinzukommen, aus der wir ein Gesamtbild zusammensetzen können. Und solche Bereiche gibt es. Ich will das heute eben umreißen und nächste Woche in den verschiedenen Abschnitten weiter vertiefen. Aber einer dieser Kernbereiche betrifft die Abbildung selbst. Das ist ja nun auch wieder ähnlich wie im Gnadenbild von Guadeloupe eine ganz große Besonderheit. Wie ich eingangs erwähnt habe, mathematische, optische, physikalische, im weiteren Sinn bezogene Gesichtspunkte lohnen sich, intensiv untersucht zu werden und zeigen uns auf, die Abbildungen auf dem Turiner Grabtuch bergen viel mehr Geheimnisse als entschlüsselte Informationen. Und eine erste davon geht ja auch wieder eine ganze Weile zurück. Nicht der Anfang der wissenschaftlichen Untersuchungen fällt in die Zeit, als die Fotografie entwickelt worden war. Also in eine Zeit, die in Europa geprägt wurde. Wir befinden uns im 19. Jahrhundert. Und es war gerade am 28. Mai 1898, als ein Herr aus Turin, nämlich ein Ratsherr und Rechtsanwalt, Sekund Bia, ein damals schon geschätzter Fotograf, nicht in dieser Anfangszeit der privaten und kommerziellen Fotografie gebeten wurde, eben von der kathedralen Verwaltung doch nun dieses Turiner Grabtuch zu fotografieren. Das war vorher noch niemals geschehen und der Anwalt Pia hat als erster die Gelegenheit erhalten, mit dieser damaligen fotografischen Technik ein Bild zu erstellen und damit begann eine ganz besondere Sensation, denn als er sein Schwarz-Weiß-Bild natürlich damals entwickelte. Und er schreibt das in seinem Bericht, da ist ihm fast diese Fotoplatte aus der Hand gefallen vor Erstaunen, denn er sah plötzlich in seinem fotografischen Negativ, dass ja ganz viele Details zu sehen waren, die auf dem Tuch selbst, das er ja vor sich hatte und bei der Fotografie ja in verschiedenen Richtungen auch aufnehmen konnte, Also er hatte ja eben einen unmittelbaren Eindruck von den Abbildungen und er sah zu seinem Erstaunen, dass im fotografischen Negativ alles ganz plastisch aussah, eben sehr viel mehr Information, wenn auch in Schwarz-Weiß. Und es sah so aus, als habe er ein fotografisches Positiv vor sich. Sie erinnern sich vielleicht noch an jene besondere Zeit, in der wir in unserer Welt, mich selbst eingeschlossen, Schwarz-Weiß-Aufnahmen durchführten. Ich, denn es ist noch gar nicht so lange her. Ich spreche so in der Zeit von der Mitte der 60er Jahre, also vorher ohnehin, aber dann so in der Zeit vielleicht bis 1970, haben sehr viele Fotografen, nicht nur jetzt aus künstlerischen Gründen, sondern einfach aus Preisgründen, Schwarz-Weiß-Filme verwendet. Und der Farbfilm wurde erst so in der Zeit etwa ab 1965, dann bis in die 70er und 80er Jahre günstiger und hat dann fast eben das gleiche Preisniveau erreicht wie ein Schwarz-Weiß-Film. Aber in den früheren Jahren hat man aus in Schwarz-Weiß fotografiert, weil auch die Abzüge ja viel, viel günstiger waren. Und so geschah es, oder so konnten wir damals alle selbst, die das so machten, erleben, wie eben die Negative nach der Entwicklung des Filmes ja einen Umkehreindruck verdeutlichten. Man musste sich immer bei der Entscheidung, welches Bild man nun vergrößern möchte, genau überlegen, was sehe ich? Denn ich sehe ja gerade eine Umkehr der Helligkeit. Das, was im tatsächlichen Bild hell ist, ist im Negativ dunkel und umgekehrt. Nicht alle Dunkelstellen der Wirklichkeit sind im Negativ hell. Und das ist oft gar nicht so einfach, dann gut zu beurteilen, ob man denn tatsächlich dieses Bild größer vielleicht möchte oder nur einen kleineren Abzug. Und der Fotograf nun damals in Turin hatte nun ein Negativ, von dem er genau wusste, über die ganzen Jahre der ersten fotografischen Erfahrung, wie das auszusehen hat. Und plötzlich ist sein Negativ aber wie ein Positiv. Und diese Erkenntnis ging im wörtlichen Sinn um die Welt schon damals und leitete eigentlich die nachfolgenden Untersuchungen ein und ist bis heute eigentlich ein wichtiger Aspekt, denn mit Recht müssen wir uns fragen, wie kann es denn sein, dass auf einem Gewebe plötzlich ein Negativbild ist? Sie haben vielleicht auch in verschiedenen Fachschriften gelesen, es gab natürlich relativ schnell dann das Argument, ja, das hat ein guter Künstler aufgemalt. In späteren Jahren wurde Leonardo da Vinci genannt. Man sagte, der hat das so perfekt gemacht. Und es gab sogar auch Fernsehsendungen darüber, in denen das wie selbstverständlich beschrieben wurde. Sozusagen zweifelsfrei, das war da Vinci. Und die Welt möge das einfach jetzt mal ein für alle Mal glauben und die Diskussion beenden. Aber das ist keineswegs der Fall, denn aus physikalischer Sicht sprechen mindestens 25 Gründe ganz solide dagegen, dass irgendein Künstler, und sei es der allerbeste der Welt, in der Lage sein könnte, eine fotografische Struktur artgleich zu erzeugen, die auch noch Informationen beinhaltet, die in dieser ersten Schwarz-Weiß-Aufnahme und in vielen nachfolgenden noch gar nicht zu erkennen war. Und auf diese komme ich dann auch in Kürze. Jedenfalls, alleine schon der Umstand, ein Negativ befindet sich auf einem materieartigen Träger, ruft ja sofort nach einer wissenschaftlichen Deutung. Nicht? Wenn es gemalt ist, dann muss man ja auch Elemente finden, man braucht Auftragungstechniken, eben Strukturgrößen, die mit diesem Bild in Verbindung stehen. Und falls Sie Gelegenheit hatten, sich mit den beiden oder mit den verschiedenen Überlegungen zum Gnadenbild von Guadeloupe zu beschäftigen, dann wissen Sie, auch dort gab es eben nicht im geringsten und gibt es nicht im geringsten Erkenntnisse, dass irgendwie eine Maltechnik vorhanden ist oder damals verwendet worden wäre. In keiner Weise. Und das Gleiche gilt eben für dieses Gewebe am Turiner Grabtuch. Es kann nicht gemalt sein. Es fehlen alle Kriterien für irgendeine Maltechnik. Es muss also anders entstanden sein. Und das andere und das Anderssein braucht ja auch nun eine Erklärung. So haben sich in der Zeit, eben so ab 1960, eben auch Physiker schon mit der Sache beschäftigt. Und heute können wir Folgendes schon einmal zusammenfassend sagen. Die geometrischen Untersuchungen, die Verfahrenstechniken, die man heute Fotogrammetrie nennt, verdeutlichen, dass diese Elemente auf dem Turiner Grabtuch von ganz besonderer optischer Technologie sind. Nämlich, man kann solche Bilddetails und Bildstrukturen ja heute nun digitalisieren und speist sie mit Methoden der Mustererkennung in Computer ein. Es gibt also sogenannte Algorithmen, das sind mathematische Gesetzmäßigkeiten, bei denen man beispielsweise versucht, aus den Helligkeitsinformationen eines Bildes eine räumliche Struktur zu rekonstruieren. Und das haben auch nun Fachleute untersucht. Es gibt hier dann nächste Woche noch viel Spannendes dazu zu sagen. Aber ich nehme aufgrund der Wichtigkeit heute einige wesentliche Ergebnisse schon einmal vorweg. Nämlich bei den Mustererkennungsverfahren und fotogrammetrischen Untersuchungen zeigte sich völlig zum Erstaunen aller daran Beteiligten, dass ja in der reinen Helligkeitsinformation, die die Bildelemente auf dem Turiner Grabtuch besitzen, offensichtlich eine räumliche Information mit verschlüsselt ist. Es ist eine 3D-Bild-Datenstruktur. Diese Dreidimensionalität kann man mit dem Auge nicht erkennen. Aber wenn man nun in ein Computerprogramm gemäß diesen Gesetzmäßigkeiten, von denen ich sprach, also die Umsetzung von Helligkeitswerten in geometrische Information, wenn man diese Daten nun rechentechnisch miteinander in Verbindung bringt, dann entsteht plötzlich ein dreidimensionales Bild, also die Helligkeitselemente, die in diesem negativ auf dem Turiner Grabtuch sind, bergen sogar räumliche Information über die Person oder über den Körper, der in das Grabtuch einmal eingewickelt war. Und die Computerbilder daraus sind sehr, sehr erstaunlich. Man sieht eben, es ist nicht etwa von einem Maler eine Idee umgesetzt, dass er sagte, ich zeichne das mal so oder bemale dieses Tuch, sodass die Struktur der Helligkeit verschlüsselt die Dreidimensionalität des Körpers in sich trägt. Denn das ist unmöglich, nicht? Das kann niemand, kein Mensch kann so eine Technik nach den hochkomplexen mathematischen Gesetzen maltechnisch umsetzen. Es muss also auf einem anderen Weg geschehen sein. Und dieser andere Weg, dieser lohnt sich, untersucht zu werden. Denn den kann man nicht einfach nun so stehen lassen und sagen, ja, das wissen wir halt nicht, aber wir wissen ganz genau, dass das Tuch aus dem 14. Jahrhundert stammt. Nein, die Kernfrage ist, welcher Abbildungsprozess liegt hinter diesen Bildelementen? Und aus heutiger Sicht scheint es eben so zu sein, dass eine besondere Verwandlung der Materie erfolgte. Auch da merken Sie schon, ich spreche ähnlich wie beim Bild von Guadeloupe. Es muss also eine Verwandlung der materiellen Struktur des Werkstoffes geschehen sein, denn auf der einen Seite die Verwirklichung eines Bildnegativs und auf der anderen Seite die Integration in diese Bilddaten von räumlichen Informationen, das erfordert einen Syntheseprozess für diese Bilddaten. Nicht? Sie müssen irgendwie entstehen. Und was kann das sein? Wie kann so etwas geschehen? Das kann ja nur geschehen, überhaupt aus menschlicher Sicht, ungeachtet der allumfassenden Möglichkeiten der göttlichen Weisheit, sondern jetzt aus dem, was wir Menschen mit der Kleinheit unseres Denkens uns ein bisschen erahnen können. Es kann nur geschehen, wenn eine fotografische Übertragungstechnik, wobei fotografisch setze ich jetzt in Anführungszeichen, Anwendung fand, bei der besondere Medien Einsatz fanden, also nicht Licht im Sinn der Fotografie, denn sichtbares Licht kann so etwas ja nicht auf ein Gewebe übertragen. Es muss also ein anderes Übertragungsmedium hier eingesetzt gewesen sein. Und wir werden dann nächste Woche sehen, es spricht vieles dafür, dass eine elektromagnetische Strahlung hier eine Rolle spielt, mit wahrscheinlich sehr, sehr hoher Frequenz. Denn es gibt ein klein wenig Hinweise aus Bildern, die bei radioaktiven, schlimmen Energieexplosionen auftreten, die in eine ähnliche Richtung zeigen. Also wenn man eine Atombombe zur Explosion bringt und es befinden sich Körper, Gegenstände beispielsweise oder gar natürlich Lebewesen im Bereich dieser starken Kernstrahlung, dann entstehen Abbilder durch geometrische Fotoumsetzungen, also auch um lichttechnische Umsetzungen dieser Körpergeometrien, die durch die hohe Energie Materie so verändern können, dass beispielsweise auf einer Wand ein Gegenstand ist, der bei dieser Kernexplosion von der Strahlung durchdrungen wurde. Nicht, das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber ich will es ja nur kurz zusammenfassen heute. Und ich betone auch, das ist nur ein möglicher Aspekt. Es kann noch ganz andere Überlegungen hier erforderlich machen, die uns zeigen, dass aus der ganzen Kategorie, die wir Menschen heute kennen, an elektromagnetischen Vorgängen, zu denen ja auch das Licht zählt, der Fotografie, bestimmte Verbindungen zusammengekommen sind, aus denen man dann physikalisch wenigstens annäherungsweise erklären kann, wie es geschehen sein könnte. Aber ganz so einfach ist das nun in der Tat nicht, denn es muss sehr, sehr multidisziplinär dabei gedacht werden und erfordert eben auch Verfahrensüberlegungen, für die wir Menschen noch gar keine besondere technische Erprobung haben. Denn man könnte sagen, glücklicherweise können wir ja nun nicht gerade ständig Bilder untersuchen, die durch Kernstrahlungen ausgelöst werden. Nicht? Denn das ist ja fast immer mit großer Zerstörung verbunden. Und bei der zivilen Anwendung von nuklearen Energien ergeben sich solche Aspekte ja überhaupt nicht. Also, wir sehen hier an dieser Stelle, es gibt noch sehr, sehr viel zu tun. Und ich möchte nicht versäumen, darauf hinzuweisen, wenn es sich beim Turiner Grabtuch um eine Abbildung handelt, die Christus nach seinem physischen Tod darstellte, als er eben als Leichnam in das Grab gelegt worden war, dann wird sofort verständlich, warum diese Abbildungen so vielschichtige physikalische Aspekte besitzen, denn seine Auferstehung ist ja etwas Unvergleichbares gewesen, denn er ist ja nicht jetzt zum Leben wiedererweckt worden wie andere Personen der Heiligen Schrift, wie eben der Heiland selber nun ja Totenerweckungen ermöglichte, jetzt beispielsweise bei Lazarus. Nicht? Lazarus ist ja mit seinem bisherigen physischen Zustand wiederhergestellt worden. Also sein Körper, der eben ja vorher schon den normalen Zerfallsmechanismen unterlag, wurde wieder neu strukturiert, was ja, wie in früheren Sendungen betrachtet, durchaus in den Wesensverwandlungsaspekten der Materie vorstellbar ist. Nicht für uns Menschen, aber natürlich für die Wesen des göttlichen Seins. Aber Christus ist ja mit einem ganz anderen Körper wieder in der Welt gewesen, eben mit dem, was wir den verklärten Leib nennen. Nicht? Es ist ein wesensverwandelter Körper, der auf einer anderen Ebene des materiellen Seins wohl zugeordnet werden muss. Wir können da nur ein bisschen Rätsel raten, aber alles spricht dafür, dass diese Wesensverwandlung des Körpers sich auch wiederfindet in der Abbildungstechnik des Turiner Grabtuches. Und das macht es ja nun in der Tat herausragend, denn es gibt kein vergleichbares materielles Objekt irgendwo auf der Welt, bei dem man gleiche Fakten gefunden hätte. Also so, dass man sagen könnte, ja, das ist vielleicht ein Vorgang, der passiert gelegentlich, wenn vielleicht so ein Tuch irgendwo liegt und da ist radioaktives Gestein in der Nähe, nicht? Da liegen einige Uranstücke herum und dann kann sowas passieren. Da müsste es ja öfter findbar sein und es müsste vergleichbare Objekte geben und dies ist nicht der Fall. Es ist etwas Einzigartiges und in der Vielfalt der Aspekte, von denen ich heute ja nur einen kleinen Ausschnitt benennen konnte, liegt faszinierende Wissenschaft, die an ihre Grenze geführt wird. Und wenigstens an diese Grenze wollen wir gelangen. Und deshalb lade ich Sie heute schon ein, mit mir zusammen diese Reise dann fortzusetzen. Denn das Ergebnis kennen wir heute schon. Es ist etwas Faszinierendes. Und es ist nach allem, was ich heute schon sagen konnte, auch eine großartige Gnadengabe des himmlischen Seins an uns Menschen. Und so danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihr Dabeisein heute.
Ja, wir bedanken uns herzlich bei Ihnen, Herr Professor Dr. Ingenieur Wolfgang Rienecke, für diese Sendestunde. Knapp eine Stunde lang durften wir jetzt von Ihnen erfahren über das Turiner Grabtuch, eine Betrachtung der wissenschaftlichen Fakten. Heute im ersten Teil historische Aspekte und eine Einführung in die Datierungsproblematik. Es ist, wie eingangs erwähnt, eine zweiteilige Vortragsreihe zum Turiner Grabtuch mit Ihnen, Herrn Professor Dr. Ingenieur Wolfgang Rienecke. Heute durften wir von Ihnen die Odyssee hören durch die Jahrhunderte. Sie haben das schön aufgezeigt, auch einerseits die überlieferten Berichte über die frühen Aufenthaltsorte des Grabtuches, andererseits die gesicherte Rückverfolgung bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts vorgestellt. Herzlichen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein herzliches Dankeschön fürs Mitdabeisein wiederum bei dieser Sendestunde zusammen mit Professor Dr. Ingenieur Wolfgang Rienecker über das Turiner Grabtuch. Es grüßt Sie herzlich Peter Galliker.